Ich glaube, dass hier heute ganz was Verrücktes passiert.
Als ich zu Hause war, habe ich Sie angerufen. Auf der Taxifahrt hierher ist mein ganzes Geld aus dem Fenster geflogen. Ich kam einfach nicht klar mit dir.
Was ist denn los mit dir?
Ich sagte, zeig mir deine pinkfarbene Busenprothese aus Plastik und dann bin ich geflitzt. Ja. Hallo.
Ja, Mann.
Also ich hatte kein Geld mehr, um nach Hause zu kommen, bis dieser Typ in der Bar mir was leihen wollte.
Komm, lass die Kasse heil, das lohnt nicht, ist sinnlos, vergiss es.
Du armer Junge.
Ich zurück in die Wohnung von diesem Mädchen und treffe da ihren Freund. Der war stinksauer auf mich und hat mich gleich angemeckert.
Ist das der Kerl?
Hallo, ich hatte wirklich die Absicht, mich zu entschuldigen.
Wach auf!
Aber sie hatte sich schon umgebracht, zu spät.
Oh Mann!
Was ist los? Nur die Ruhe behalten.
Ich bin in Schwierigkeiten, in großen Schwierigkeiten.
Was? Jetzt könntest du vielleicht sagen, ach, der lügt nur, das sind alles nur Lügen, aber es ist alles wahr.
Massakriert diesen Kerl! Zieht euch!
Ich war richtig in Lebensgefahr.
Das ist der Kerl!
Sag ihnen, es war nicht meine Schuld.
Ich bin's nicht gewesen.
Du bist was nicht gewesen?
Hilfe! Hilfe! Ruf doch die Polizei!
Du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank.
Zum Glück war da dieses Mädchen. Die hatte alles gesehen.
Du bist schon tot.
Ich bin was? Sie war die Blonde aus dem Softeiswagen, die mich umbringen wollte.
Alle wollen sie mich umbringen. Das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Ich gehe nur noch ein bisschen aus, treffe eine nette Puppe und dafür soll ich nun sterben?
Was wollt ihr von mir? Was habe ich denn getan? Ich bin doch nur ein Programmierer, verdammt nochmal!
Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino in einer vorweihnachtlichen Sonderausgabe. Beziehungsweise, wenn ihr uns nicht im Patreon-Feed hört, ist Weihnachten schon wieder ein, zwei Tage vorbei. Aber das macht ja nichts, so oder so. Frohe Feiertage, was auch immer ihr feiert, welcher religiösen Überzeugung auch immer ihr seid oder auch nicht, genießt die freie Zeit, fernab von eurem Arbeitgeber und sonstigen Brötchenerwerb und lasst euch gut gehen, trinkt schon was und genießt die folgenden 60, 80 Minuten, wie lang auch immer, die mein lieber Gast André Wenzel und ich verbringen mit After Hours. Hallo André.
Ho, 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 je nachdem, welches Datum jetzt halt schon gerade ist, wenn ihr das hier hört, hallo. Hallo Patrick.
Das ist natürlich, also Menschen dürfen nicht wissen, dass wir das hier natürlich im Juli aufnehmen und ja. Draußen die Sonne scheint. Wir waren gerade im Prinzenbad, wunderbar, also endlich mal so eine kleine Abkühlung, war herrlich.
Und jetzt lassen wir es uns bei einem Margarita richtig gut gehen und freuen uns auf den großen Eisbecher, den wir im Freien natürlich essen werden, weil in der Wohnung ist es unerträglich heiß.
Ich weiß nicht, wie filmbesessen bist du, wenn ich diese Filme sehe, die Hollywood-Produktion vor allem, die offensichtlich irgendwo an der Westküste gedreht wurden, bei gleißender Hitze und dann haben die diesen Styroporschnee oder diese Plastikflusen da, die eben so als Schneeersatz gelten. Also ich sehe die immer von meinem geistigen Auge, alle schwitzen, die Hauptdarstellerinnen und Darsteller. Also, und das macht mich verrückt.
Ja, jetzt wo du es gerade sagst, stimmt eigentlich. Die sollen da irgendwie so total weihnachtliche Schneegestöber-Stimmung empfinden und in Wirklichkeit vermutlich die ganze Zeitung, boah, ist das heiß. Wenn der Katz sagt, dann erstmal raus, das sind Scheißklamotten.
Ja, genau. Wir haben es da besser. Es ist tatsächlich Winter. Hey, Überraschung. Und wir sprechen über After Hours, beziehungsweise die Zeit nach Mitternacht von Martin Scorsese. Wird das so ausgesprochen oder Scorsese? Das schneide ich raus. Von Martin Scorsese aus dem Jahr 1985.
Wird schon passen. Ja. Das muss drinnen bleiben, Patrick. Wir müssen auch mal ehrlich sein. Das ist ein großer Streitpunkt, der eigentlich immer kommt. Scorsese, irgendwas. Im Grunde genommen weiß es ja keiner. Und selbst wenn das irgendwo ganz öffentlich sagt, 5 Minuten später hat man es eben wieder vergessen und denkt wieder, wie war das nochmal? Von daher, ich bin sicher, er kann es verzeihen.
Ich denke auch, als Entschuldigung kann man ja immer anbringen, der Mann ist Amerikaner. Und selbst wenn seine Familie Scorsese hieß irgendwann mal, er ist Marty, okay?
Okay.
So nennen ihn ja auch viele in dieser tollen Apple-Reihe, die jetzt rausgekommen ist, bei der ich immer noch nicht über die erste Folge hinausgekommen bin. Aber mal gucken. Also ich bin noch nicht bei After Hours gelandet. Ich glaube, das kommt dann in Folge 3. Wenn so der Punkt kommt, Martin Scorsese ist am Tiefpunkt seiner Karriere. Was macht er jetzt? Raging Bull, ein Achtungserfolg bei Kritikern, gefeiert, aber vom Publikum weitgehend geächtet. Dann The King of Comedy, der Film, das Passion Project, das keiner sehen wollte. Und er kriegt einfach nicht sein The Last Temptation of the Christ auf den Weg, weil die Kontroverse ist zu groß und der Geldgeber will einfach nicht mit der Kohle rausrücken. Also was macht er jetzt? After Hours, die Zeit nach Mitternacht, denn Martin Scorsese muss einfach mal ein bisschen Geld verdienen.
Yeah, das ist der Punkt. Im Grunde genommen ja nicht nur das. Ich habe mir tatsächlich mal, ich bin noch kurz die Extrameile gegangen und habe mir dieses ganz kleine Making-of auf der Blu-ray von der Criterion Collection angeguckt. Mhm. Das Ding ist im Grunde genommen sein Befreiungsschlag gewesen. Also er spricht davon, er hat das Drehbuch gesehen, fand das großartig und er meinte, das wollte er jetzt drehen. So was Kleines, etwas mal wieder etwas Rotziges. Ja. Er hat gemeint, wenn er das nicht hinbekommt, dann kann er dieses ganze Film machen und einfach ganz sein lassen.
Ja.
Und vielleicht auch noch ganz kurz angeschlossen, das hat auch gesagt wurde, eigentlich sollte Tim Burton den Film drehen. Das fand ich total faszinierend, weil Griffin Dunn und seine damalige Lebensgefährtin, dessen Namen ich jetzt natürlich total vergessen habe, die auch Produzentin von der ganzen Sache gewesen ist, das Drehbuch haben sie halt gelesen, hatten dann es halt an diesen jungen, aufstrebenden Regisseur weitergegeben, der gerade den coolen Vincent gedreht hatte und der wollte das auch machen und dann irgendwann später kommt dann halt so über drei Ecken, ja, der Scorsese möchte das gerne machen und dann dachten die natürlich, oh ja, gut, okay, und dann waren sie halt mit einem Gespräch von Tim Burton dann so ganz nicht mehr fallen lassen, übrigens voll interessant, nicht wahr? Stell dir vor, wir hatten das Drehbuch ja ganz, ganz weit rumgesendet und an einem der ersten war Scorsese und jetzt hat er sich gemeldet, das würde ich auch gerne machen. Naja, okay, wir sind jetzt mit dir hier unterwegs, pass mal auf, also unglaublich, oder? Der Marty. Und dann so wie Tim Burton gesagt hat, wow, Moment. Er sagt mir also, Martin Scorsese möchte diesen Film drehen. Mhm. Ja, unglaublich, oder? Ich lehne dankend ab, soll er gesagt haben, aber ich stelle mich keinem Film in den Weg, den Marty Scorsese drehen möchte.
Es gibt ein, zwei innerliche Parallelen zu Pee-wees großes Abenteuer, den ja auch Burton dann, glaube ich, 85 machte. Fällt mir da gerade ein, aber nicht allzu viele, ja. Wäre interessant gewesen, ehrlich gesagt, diesen Film hier so als Burton-Produktion zu sehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Stoff hätte Burton schon gelegen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es auch nur annähernd so düster geworden wäre, wie Scorseses Version.
Ich habe das gleich gedacht, es wäre bestimmt interessant gewesen, weil dieses ganze Außenseiter in einer Welt, die es nicht reingehören, dann noch ein paar Künstler, das wäre auch genauso ein Baby gewesen. Aber er ist ja seinen Weg gegangen, sage ich jetzt mal, und von daher alles gut.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Pee-wee war ein Hit, Beetlejuice danach war auch ein Hit und danach ging es ja eben nur noch bergauf und es geht bis heute eigentlich bergauf. Also Burton, niemand kann ihn stoppen, ein Meisterwerk nach dem anderen, wissen wir alle.
Naja, gut. Ja, das ist etwas für eine vielleicht in der Zukunft mal liegende Ausgabe bezüglich seines immer weiter steigenden Meisterwerkstatus, dass er mit Alice im Wunderland seinen Höhepunkt erreichte. Hust, egal, ja. After Hours.
Alice im Wunderland, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, las ich.
Ja, das ist kein Wunder, dass er danach immer nur den gleichen Kram drehen wollte, bis er mit Beetlejuice wieder so ein bisschen zu sich gefunden hat.
Okay, aber wir reden jetzt über After Hours und die Zeit ist eine völlig andere. Wir sind 40 Jahre entrückt von Beetlejuice und wir haben in den Hauptrollen ja den bereits von dir erwähnten Griffin Dunn. Seine Ehefrau-Partnerin ist Amy Robinson damals gewesen, genau, die hielten die Rechte an dem Stoff.
Genau.
Und in weiteren Rollen sehen wir Rosanna Arquette und Terry Garr und John Hurt. Also nicht Hurt mit U, sondern mit dem mit EA. Linda Fiorentino, Catherine O'Hara, sehr, sehr prominent besetzt, auch in kleinsten Nebenrollen. Cheech and Chong, Will Patton taucht kurz auf. Dick Miller darf, glaube ich, ein oder zwei Sätze sprechen. Mhm. Und Bronson Pinchot, ganz zu Beginn, als Kollege hier von Griffin Dunn, auch in so einer Blinzel- und ich habe es übersehen Szene. So. Und Griffin Dunn anscheinend 85 gar nicht so eine kleine Nummer, wie bereits von dir angesprochen. Er besaß eben die Rechte an dem Buch und so aus seiner Vita lese ich ein bisschen heraus, dass der junge Mann mal Mitte der 80er relativ dick im Geschäft war. Also ich meine, sein Durchbruch war ja American Werewolf in London und dann hat er einige relativ dickschiffige Rollen auch gespielt, bis 87 hier, bis er da die Hauptrolle übernahm in dem Madonna-Flop, na wie hieß der, Who's That Girl? Aber das war eben auch so eine dicke Produktion, ich glaube, von James Foley. Und das war ein Flop und dann kam, glaube ich, nicht mehr viel. Deswegen blickt man heute vielleicht zurück und sagt, Griffin, wer? Aber wir erinnern uns, oder? Oder du nicht? Also was ist deine Origin-Story mit After Hours?
Ich kann erstmal ganz gut mit Griffin Dunn noch ganz kurz einsteigen. Mhm. Ist genau das Gleiche. Also ich habe immer so, wenn ich den Namen Griffin Dunn höre, dann habe ich immer so dieses Gefühl, der war ja mal so ein richtig großer Big Player in den 80ern und dann Punkt. Aber ich weiß gar nicht, warum. Was hat der eigentlich gemacht? Dann fällt mir halt...
Diese Everyman-Attitüde.
Ja, nee, ehrlich, der Typ, ich meine, er ist ja, glaube ich, mittlerweile immer noch im Geschäft, also der war nie wirklich weg gewesen, aber er war mal eine kurze Zeit lang so eine Art veritabler Star gewesen, aber irgendwie auch nicht diese ganz merkwürdige Zwischenwelt. Naja, gut, egal. Zu dem Zeitpunkt war er noch eine große Nummer. Wundervoll. Ja, meine Geschichte mit dem Film, die ist gar nicht mal so riesig aufregend, aber ich kann sie ja mal vielleicht ein bisschen ausschmücken. Und zwar, es begab sich so Ende der 80er, Anfang der 90er, als hier in der Gegend, wo meine Eltern gewohnt haben, am Buquer Damm, wer kennt die noch, da hat Vito aufgemacht, die Abkürzung für Video Total. Und Vito war für mich nämlich das absolute Himmelreich, weil das war die erste Familienvideothek, die er aufgemacht hat. Sprich, da durfte ich auch hinein. Ich konnte endlich mal in eine Videothek rein, während ich da vorher immer bei Videotheken da vor der Tür stehen bleiben musste. Das wissen heute viele gar nicht mehr, weil es gibt keine Videotheken mehr. Oder halt, wenn, dann kann er sowieso wieder rein. Aber da durften damals nur ab 18-Jährige rein und ich musste dann halt vor der Tür stehen, da rumgestikulieren und meine Mutter hält dann irgendwelche Videokoffer hin und dann ja und nein und bla bla bla. Mhm. So, und dann kam ich da hinein und konnte endlich mal Sachen ausleihen, beziehungsweise habe meine Eltern den Kram ausleihen lassen. Und was dann auch war, dort war, die hatten halt auch eine Martin Scorsese-Ecke und ich hatte keine Ahnung, so wirklich, wer das ist. Ich kannte ein paar Bruchstücke von Namen. Ich weiß noch, dass ich vermutlich mit, ich sag mal, 15, 16 mir Taxi Driver ausgeliehen habe und den schweinelangweilig fand, weil ich mit dem Gedanken ranging, oh, ist ein voll krasser Film, wo ein Taxifahrer durchdrehen Leute abknallt.
Das ist aber auch dieser Film, ja, in den letzten 10 Minuten. Ja.
Sachlich gesehen nicht falsch, aber ich muss zugeben, mit 15, 16 hatte ich da irgendwie andere Ansprüche, nicht unbedingt höhere. Aber ja. Da stand halt auch die Zeit nach Mitternacht und der hatte ein hübsches Cover gehabt. Ich dachte auch irgendwie, ja, Martin Scorsese, ja gut, ich höre den dann immer wieder, der muss irgendwas können. Hab den Film ausgeliehen und ich glaube, ich war damals auch so komplett unterwältigt. Ich habe, wenn ich das so jetzt sagen darf, das komplette damals verfügbare Oeuvre von Martin Scorsese viel zu jung geguckt. Mhm. Der hat mir zu dem Zeitpunkt echt nichts gegeben. Ich würde dir zu gerne sagen, schon damals merkte man bei mir diese cinephilen Tendenzen, dass ich Meisterwerke einfach erkenne, wenn sie über den Weg laufen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Damals im Grunde genommen, je schäbiger und gern noch umso blutiger, umso cooler war der Film. Also demzufolge, tut mir ehrlich leid, ich kann es heute so outen, ich war damals ein sehr anspruchsloser Mensch in dem Alter, aber verklagt mich, ihr könnt die Filmpolizei vorbeisenden, aber jedenfalls die Zeit nach Mitternacht ausgeliehen, ja, angeguckt. In meiner Erinnerung dachte ich so, irgendwie, ich hatte eine turbulente Komödie erwartet, wo dem Typen die ganze Zeit lustige Sachen passieren, das ist ja gar nicht so lustig eigentlich.
Nicht wirklich,
nein. Beziehungsweise, es ist lustig, aber damals nicht so vielleicht mein Humorverständnis, weil ich dachte natürlich, das ist so 80er, 90er Jahre mäßige Komödie, aber nee. Und dann gerät er in Situationen, die ich auch damals, glaube ich, nicht wirklich verstanden habe. Und was macht er da? Und was sind das für Gestalten? Und warum kreicht diese eine Frau so merkwürdig? Und wieso ist passiert ihm jetzt das? Verstehe ich nicht. Okay, ach, ist der Film zu Ende. Warum? Ist ja keins Großes passiert.
Ja.
Toll, so. Springen wir also dann gut 30, 40 Jahre weiter und irgendwer im altbekannten Criterion Closet, ich weiß nicht, wer von denen das gewesen ist, hält den Film halt in die Kamera und dann, ah, hier After Hours, großartig, unterschätzt das Scorsese-Film, Rhabarbarbarbar.
Ja.
Und ich dachte so, ja, das stimmt eigentlich. Den habe ich damals gesehen. Da könnte ich mal wieder gucken. Ich hatte gerade etwas Geld auf Tasche und dachte mir, ich könnte mal wieder ein, zwei Blu-rays aus ihrem Portfolio bestellen. Warum nicht halt After Hours holen wir mal und angeguckt. Und diesmal, so viel kann ich mal spoilern, hat mich der Film wesentlich besser erreicht und ziemlich weggeflecht, weil der war großartig gewesen.
Okay.
Und das ist meine Geschichte mit diesem Film.
Toll. Das ist eine sehr schöne Geschichte mit einem Happy Ending. Wie soll es anders sein? Ich finde übrigens auch, dieses Criterion Closet ist einer der besten Marketing-Moves überhaupt so im Home-Kino-Bereich der letzten, Heimkino-Bereich der letzten Jahre. Ich meine, man muss ja sehen, wo man bleibt. Selbst so ein Dickschiff wie Criterion muss ja irgendwie Geld verdienen. Auch wenn die es vielleicht wahrscheinlich leichter haben als die meisten Independent-Labels. Aber das ist schon cool, dass sie da so Promis dahinstellen. Und manchmal auch überraschend. Wobei, nicht immer.
Du, ich traue dem nicht sagen, so ganz. Ich will damit eigentlich nur sagen, ich traue dem nicht so ganz. Wenn dann irgendwie, wenn dann da Brad Ratner steht, ich übertreibe, ich glaube, der war noch nie dort, aber ich stelle mir den immer so vor, wie der steht und sagt, ah, Agnes Varda. Meine große Inspiration, meine Heldin. Und ich denke mir, ja, ich glaube dir nicht, du Sau.
Ja gut, es kommt auch ein bisschen auf die Person drauf an. Ich persönlich hab Anna Kendrick da mal gesehen und der habe ich den ganzen Kram geglaubt.
Ja.
Und der hat dann mal irgendwie dieses Ingmar Bergmann Riesenbox-Ding geholt. Ich habe es mir deswegen gekauft, weil ich vorher gar nicht wusste, dass das Ding existiert. Insofern, es funktioniert. Außerdem habe ich danach eine Phase gehabt, wo ich lauter Filme mit Anna Kendrick geguckt habe.
Ja.
Das ist auch eine auch faszinierende Karriere, aber egal.
Ja, die ist toll. Ich mag vieles von ihr. So, wir driften immer ab. Ich habe nicht wahnsinnig viel zu After Hours, glaube ich, Bewegendes zu erzählen, weil meine persönliche Geschichte mit dem Film beginnt sehr viel später. Mein Eindruck ist, dass vieles, das meiste, was Scorsese so in den 80er Jahren gemacht hat, komplett an mir vorbeigezogen ist. Ich habe ihn so als Filmemacher erst wahrgenommen mit Cape 4. ja. Mit seinem Kap der Angst Remake und oder Ein Köder für die Bestie, wie er im Original heißt. Und dann eben vor allem mit Casino, der war 95, 96. Da war ich dann eben auch in einem Alter, wo ich die Filme gucken durfte, weil vorher stand mir einfach mein eigenes junges Alter im Wege. Natürlich hätte ich es wie du machen können und mir da mit 10 Taxi Driver reinziehen können, aber die Gelegenheit ergab sich einfach nicht, möchte ich jetzt mal sagen. Und ich habe deswegen After Hours auch bewusst, vielleicht habe ich es als Kind schon mal gesehen, einfach vergessen, relativ spät erst gesehen, weil zu Beginn oder Mitte der Nullerjahre dann bei Warner, aber auch nur in den USA, so ein Warners Martin Scorsese Boxset rauskam und da eben Filme enthalten waren, an die nicht so leicht rankommen war. Also da war auch Goodfellas drin, aber da war eben auch drin Alice Doesn't Live Here Anymore und dieser hier eben. Und das waren eben so zwei Titel, auf die ich es vor allem abgesehen hatte, weil die waren, glaube ich, dann hierzulande nur in so krisseligen VHS-Kopien verfügbar und wurden im Fernsehen sowieso nie gezeigt und ich wollte die einfach sehen. Und ich war ziemlich baff, ehrlich gesagt. Also was ich da sah, hat mich sehr, sehr angefixt, muss ich sagen. Dann auch mich mal durch Martin Scorsese Schaffen zu graben. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, dass er jetzt eine ungeahnte Wertschätzung jetzt nochmal erfährt in den letzten Monaten durch die Criterion-Veröffentlichung. Weil er galt ja viele Jahre lang, also ich glaube bis vor wenigen Jahren, so als eines der vergessenen oder übersehenen Werke von Scorsese. Ich würde es jetzt auch nicht so ins Pantheon seines Werkes packen, und direkt zwischen Raging Bull und Taxi Driver platzieren. Aber es ist ein hervorragender Film und ich mag ihn sehr, sehr gerne.
Das kann ich so bestätigen. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn irgendeiner sagt, die großen Werke von Scorsese, dann kommt er irgendwie nie vor. Also über, dass er, stimmt, also vielleicht hat, ob ihn das Criterion komplett wieder zurück in das Bewusstsein gebracht hat, weiß ich nicht. Vermutlich wird er davor auch noch irgendwo bei den großen Connoisseuren
von. Ja, sag mal so, es hilft immer schon, wenn es so ein HD-Master gibt für die heutige Zeit.
Ja, okay.
Das heißt, aber kann man auch im Stream jetzt wieder gucken und so weiter.
Aber ja, der fällt immer so ein bisschen hinten runter, weil wenn du halt über den sprichst, dann kommt halt, keine Ahnung, Taxi Driver, Raging Bull, vielleicht hier Temptation of Christ, Goodfellas, hier After Hours ist tatsächlich so ein bisschen eher so unter ferner Liefen.
Ja, genau, vielleicht noch Casino und The Departed, wobei, also genau. Bei The Departed, da merke ich dann schon wieder, da bin ich eigentlich, glaube ich, schon wieder fast zu alt für, weil Menschen, die einfach 10, 20 Jahre jünger sind als ich, sagen, oh, The Departed, das ist ja wirklich ein Klassiker von Scorsese und ich denke, der ist schon gut, aber ich war, glaube ich, zu alt, als der rauskam. Für mich wirkt er immer noch wie, hat er den nicht erst gestern rausgebracht? Der hat sich den Klassikerstatus für dich verdient, aber ich weiß, dass Leute anders darüber denken.
Ja, ich dachte damals ganz einfach, ja, Infernal Affairs war besser.
Anders als sein Cape 4 Remake, das finde ich tatsächlich besser als das Original, aber gut. Dazu dann mehr an einem anderen Tag. Genau, war so ein bisschen, ich möchte jetzt auch nicht zu viel in einen Topf schmeißen, weil es auch sicher unfair ist gegenüber Titeln eben wie The Last Temptation of Christ oder Raging Bull, die beide anerkannte, veritable Fuck You All Meisterwerke sind. Aber 80er im Großen und Ganzen schon so zumindest teilweise eine saure Gurkenzeit für Martin Scorsese. Er sagt ja selber auch, er musste erst die Liebe zum Filmemachen wiederfinden. Ich habe dieses Zitat auch gehört, fand ich auch relativ beeindruckend. Genau, dann wurde ihm dieses Drehbuch angedient und er hat es eben umgesetzt. Und er hat einen echten New York-Film draus gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit tollen Leuten vor der Kamera, auch hinter der Kamera, zu denen dann gleich. Aber nicht so im Sinne von, oh, guck mal der, oh, guck mal die, oh, guck mal die. Das hat mich immer so ein bisschen an Into the Night, Kopf über die Nacht, den ich sehr ähnlich finde, diesem Film hier von John Landis gestört. Dass er den eben mit all seinen Buddies da in so Cameos besetzt hat und man immer dachte, ach, guck mal, da ist David Cronenberg. Ach, Dan Aykroyd, ach, cool, der spielt ja auch mit. Und das fand ich immer sehr, sehr störend. Oh, David Bowie ist auch in Into the Night. Und ich glaube, Don Siegel darf mal einen Satz sprechen und ach, egal. Und hier denke ich mir,
Gut, dass du ihn erwähnst. Ich hätte es noch später gebracht, weil über viele Jahre habe ich die beiden Filme auch gerne, wenn sie mal so genannt worden sind, immer verwechselt, ganz gerne.
Und das ist auch ein bisschen so dieser Film hier. Will heißen, da sind auch viele sehr talentierte Leute in kleinsten Rollen vor der Kamera zu sehen, aber es hat weniger so diesen Show-off-Charakter, finde ich. Sondern man denkt sich schon, die passen auch alle da rein.
Und das ist das erste Zusammenspiel von Kevin McAllisters Eltern.
Ja, John Hurt und Catherine O'Hara, stimmt ja.
Ja.
Siehst du, habe ich jetzt das zusammengezählt, dank dir, dankeschön.
Bitte.
Wäre ich gar nicht drauf gekommen. John Hurt sowieso eine wirklich gute Figur. Als ich den Film jetzt zum ersten Mal nach langer Zeit wieder sah, war ich überrascht davon, wie normal, wie freundlich er ist. Ich meine, er darf auch mal ausrasten, aber er ist eine der wenigen Figuren, von denen ich denke, ja, ich könnte mir vorstellen, mit dir auch mal eine Stunde in einem geschlossenen Raum zu verbringen.
Ja.
Mit allen anderen weniger.
Okay. Aber genau, Wollen wir den Inhalt vorlesen oder willst du ihn richtig kurz vorlesen?
Den lese ich sehr, sehr gerne vor. Und zwar schreibt bei der UFDB, denn 2001, Computerexperte Paul, das ist Griffin Dunn, lernt in einem New Yorker Café die bezaubernde Marcy, Rosanna Arquette, kennen. Sie hinterlässt ihm ihre Adresse, aber der Weg dorthin führt Paul auf Abwege. Nachdem er im Taxi sein Geld verliert und statt Marcy am angegebenen Ort Kiki trifft, beginnt eine haarsträubende Odyssee durch die nächtliche Stadt mit vielen Überraschungen. Und ich glaube, Cast habe ich schon verlesen, zu Cruiser doch gesagt, dass er auch hinter den Kulissen hochwertig besetzt ist mit Menschen wie Michael Ballhaus in der Kamera. Howard Shore hat hier einen Score komponiert, einer seiner allerersten, und natürlich Schnitt wiederum Thelma Schoonmaker, die, glaube ich, alles von Scorsese seit den 70ern geschnitten hat. Und die hier am Set, wenn die Legende wahr ist, ihren späteren Ehemann Michael Powell kennenlernte. Den legendären Michael Powell von Paul & Pressburger.
Oh.
Der Scorsese, auch das sagt die Legende, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich nehme an, das kommt von Scorsese selber, ich hoffe, es stimmt, auch gesagt hat, lass den Film doch so enden, nachdem er von einigen anderen Menschen wohl total schlechte Ratschläge bekommen hat, dafür, wie dieser Film enden soll.
Du, ja, eine der Ratschläge soll gewesen sein, also ein Ende, was sie wohl eine Zeit lang echt favorisiert haben, ist dann halt gewesen, wir können ja gerne mal ein bisschen hin und her springen, ja, das hat Paul am Ende des Films, ist er bei Julie, hieß sie, glaube ich,
ja,
bei der Dame, wo er am Ende unterkommt, dass er quasi, ich denke mir das nicht aus, in ihren Uterus hineinkriecht, sich dort versteckt und dann gebärdet sie ihn wieder halt irgendwie irgendwo auf irgendeiner Straße von New York und dann ist das Ende. Und er liegt halt irgendwie komplett in irgendwelchen Rumgeschleime rum und ist gerade neu geboren worden. Ein weiteres Ende wäre halt gewesen, am Ende fährt er ja eingegipst in dieser Statue, in diesem Pappmaschinen-Ding, ja, mit Cheech and Chong davon. Das sollte einfach so enden, da sollte nichts mehr kommen. Das waren so zwei der Enden gewesen, die sie so noch auf dem Schirm hatten. Bis dann halt irgendwann, aber alle meinten halt irgendwie, nee, das müssen wir irgendwie ein bisschen glorreicher, aber dieses Ding mit der Neugeburt, das ist eine Zeit lang, da wurden sogar Storyboards gezeigt. Also von daher, das war recht weit gediehen, aber das haben sie dann nicht gemacht.
Das eine wäre geschmacklos und das andere unnötig prätentiös, finde ich. Aber gut,
ja.
Ich fand auch überrascht, dass sie ihm, überraschend, aber 85 war eben eine andere Zeit, dass ihm ausgerechnet Spielberg zu diesem, ja, und dann zerbricht die Plastik und es ist nichts darin, Ende geraten hat. Weil ich dachte, ja, das ist eigentlich das hätte der Film nicht verdient, so ein Ende. Das wäre zu, oh wow. Dreht sich der Kreisel weiter, wenn die Credits laufen, Ende gewesen? Und das braucht so einen Film nicht, glaube ich.
Ja.
Ich finde es eigentlich sehr viel schöner, Entschuldigung, dass wir jetzt schon über das Ende reden, genau. Sehr viel schöner, dass er eigentlich genau dort endet, wo er begonnen hat. Ohne seine Haustürschlüssel, muss man sagen. Denn das jetzt auch beim wiederholten Sehen macht mich immer total fuchsig.
Ja.
Denke ich mir jedes Mal. Aber du, die Haustürschlüssel, die hat immer noch John Hurt.
Der ist nicht gut, auf dich zu sprechen.
Genau. Und versucht mal, die von dem wiederzukriegen.
Okay. Es gibt ja auch noch dieses, ja, Gerücht. Am Ende fährt die Kamera dann durch das Büro von Griffin Dunn. Mhm. Und kurz bevor der Schnitt kommt auf die Endcredits, sieht man eine Figur mit einem schwarzen Mantel ins Büro schreiten. Mhm. Und ich habe festgestellt, das ist anscheinend so der Inception-Kreisel dieses Films. Weil es gibt sau viele Theorien, wer das sein könnte. Einige sagen, das ist wohl eine von den Figuren, die ihn jagen und jetzt geht's Griffin dann gleich an den Kragen. Wir wissen es nicht, aber das ist das Ding halt. Angeblich soll es sogar Scorsese selbst sein, der halt irgendwie reingegangen ist und gemeint hat, ja, sie brauchten irgendwas noch, bevor halt weggeschnitten wird. Aber anscheinend ist das wohl so ein, mysteriös. Wer ist die mysteriöse Figur am Ende? Moment.
Ah, sehr gut. Wo beginnen wir? Ich glaube, der Grund, warum er After Hours jetzt bei jedem Wiedersehen so gut gefällt, ist dem Grund sehr ähnlich, warum ich ihn auch sehr oft einfach so vergesse und aus den Augen verliere, nämlich, dass er sehr vielen Filmen dieser Zeit ähnelt, die ich ihm auch sehr gerne mag und die mit denen immer so ein bisschen zusammenwerfe. Und ich muss auch sagen, einige von denen finde ich sehr viel besser. Was nicht heißen soll wiederum, dass After Hours irgendwie schlecht ist, aber ich finde, er ähnelt eben sehr inhaltlich Miracle Mile, über den wir auch vor Jahren gesprochen haben. Also da haben wir auch quasi so einen Film im weitesten Sinne um Date, ist auch aus den 80ern, bin eben auch nachts, auch so ein annähernd in Echtzeit gespielter Film. Erinnert mich auch mal sehr an Something Wild, den Jonathan Demme-Film, der ein Jahr später rauskam, also Gefährliche Freundin. Auch um einen böse endenden Flirt, wenn du so willst, mit einem überfordernden Yuppie-Protagonisten. Auch ein Film, der in der zweiten Hälfte immer böser wird, genau wie dieser hier, immer düsterer wird. Und ich schmeiße immer gerne eben mit denen zusammen und Into the Night, also dem John Landis-Film Kopf über in die Nacht oder Suzanne verzweifelt gesucht, in dem eben Rosanna Arquette eine ähnliche Geschichte durchlebt wie hier Griffin Dunn und eben auch hier mitspielt und ich verzettel mich gerne so ein bisschen und vergesse mal gerne diesen Film und dann, wenn er wieder auftaucht, denke ich mir, ja stimmt, eigentlich mag ich diese Art von Subgenre, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ich habe irgendwo in der englischsprachigen Wikipedia gelesen, Yuppie Noir oder der ängstliche, warte mal.
Ich nenne es gern Eskalationskino.
Eskalationskino, sehr schön.
Und ganz tot ist es ja nicht, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie jetzt sofort lauter Name hier droppen könnt, aber ich erinnere mich zum Beispiel an Running Scared, der auch so ein bisschen ähnliches Gebiet beackert, wenn der das irgendwas sagt.
Ja.
Der mit Paul Walker.
Ja, aber viele Jahre später, genau.
Ja, klar. Ich wollte nur sagen, es gibt ja immer noch diesen also dieses halt irgendwie, irgendeine Person will einfach nur mal irgendwo hingehen, keine Ahnung, Zigaretten kaufen und dann am Ende fliegen ihm irgendwie Häuserzeilen um die Ohren. Gibt es ja immer noch, anscheinend immer noch recht beliebt.
Ja, der Begriff, den ich gerade suchte, ist, der Begriff ist Yuppie Nightmare Circle, ein Subgenre der 80er, das so definiert hat ein Filmscholar namens Leighton Grist in seinem Buch The Films of Martin Scorsese 1978 bis 99, Authorship in Context 2, was man eben so liest, ne, wenn man Wikipedia-Einträge verfasst. Ja, kann man so machen. Also wenn man es unbedingt in eine Schublade packen muss, meinetwegen. Wie gesagt, es gibt einige Filme dieser Art aus dieser Zeit und irgendwie so das Thema, ja, so der ein bisschen unbedarfte Yuppie auf der Sinnsuche oder auf der Suche nach etwas, das ihn lebendig fühlen lässt, mitten in der Nacht in der Großstadt, das ist anscheinend etwas, was Filmschaffende bewegt hat zu der damaligen Zeit. Und After Hours ist eben Martin Scorseses Beitrag und ich möchte sagen, nach Miracle Mile und nach Something Wild, die ich beide abgöttisch liebe, für mich der drittbeste.
Okay. Ja, Miracle Mile, ja, Zustimmung. Something Wild habe ich hier auch umliegen, aber noch immer nicht geguckt. Ich habe ihn einmal gesehen in ferner Vergangenheit. Der hat mir damals auch gefallen, das weiß ich noch, aber ist echt zu lange her, dass ich jetzt eine wirklich adäquate Meinung bezüglich der Qualität abgeben könnte. Deswegen glaube ich den einfach mal.
Ja, kein Problem. Wir reden zwar 25 Minuten und ich frage doch mal, wo fangen wir eigentlich an? Nämlich mit Griffin Dunn im Büro. Nach einem Vorspann, die Opening Credits, muss ich sagen, fand ich sehr schön mit Staring in Alphabetical Order. Sieht man auch eher selten, weil wir haben ja schon eindeutigen Hauptdarsteller. Aber es bringt einen so ein bisschen aus der Spur. Und rückblickend fand ich das schon smart gelöst, weil der Film ja auch sehr überraschend ist insofern, dass er eben ganz viele Figuren so als Handlungsträger in die Story reinschmeißt und dann auch wieder rausnimmt. Und durchaus war der mal da überrascht. Ich muss zum Beispiel auch sagen, jetzt auch beim dritten Wiedersehen mit dem Film, jedes Mal, wenn dann Rosanna Arquette da tot im Bett liegt, und die ist dann auch tot, es ist dann nicht so, dass sie irgendwie ihre Augen wieder aufschlägt und ach, war doch nicht so schlimm, sondern nee, die bringt sich einfach um zur Halbzeit des Films. Und ich dachte, ah, okay, das Love Interest unseres Helden, im weitesten Sinne Helden, bin ich immer wieder überrascht.
Ja, da höre ich doch bei Scorsese sofort Alfred Hitchcock klopfen, ne?
Ja.
Also ich meine, es gibt ja, da fallen, also jetzt, wo du es gerade sagst, zwei, das sind im Grunde genommen schon mal zwei, nee, sogar drei Motive von Hitchcock, die du da bekommst. Du hast einmal halt den Mord an einer der Hauptdarstellerin in der Mitte des Films. Da sehen wir eindeutig Psycho, wie wir in Deutschland sagen.
Ja, ja.
Dann irgendwann später auch das Fenster zum Hof.
Ja.
Als Griffin dann einen Mord so ganz nebenher beobachtet und meint, ja, das werden sie mir auch an.
Das hängen sie mir auch an.
Interessanter Moment, ja, ja. Ja. Und dann natürlich das immer wieder gern genommene Motiv, der unschuldig Beschuldigte, der halt irgendwie seine Unschuld beweisen müsste und damit halt immer mehr in Schwierigkeiten gerät. Gut, wo man dir sagen kann, zu Beginn ist Griffin dann, also er hat nicht ganz, er ist nicht komplett unschuldig daran, dass er in diese Scheiße geritten wird, weil er verhält sich ja Rosanna Arquette gegenüber nicht unbedingt nett. Also von daher.
Ja.
Er gibt ja zumindest so ein bisschen ein, ja gut, sie ist vielleicht auch nicht, sie ist ein bisschen, sagen wir mal so, problematisch vielleicht in ihrem Verhalten, aber halt, er ist dann irgendwie voll fies zu ihr. Und außerdem,
ja, schon, schnüffelt ne?
er, und er schnüffelt ja auch noch irgendwie in ihren Sachen rum. Also während sie hat irgendwie gesagt, ja, ich gehe noch duschen, ist er der festen Überzeugung, na, ich muss mal gucken, was ist da drin, und dann entdeckt er irgendeine Brandsalbe. Ja. Das geht ihnen das zur Hölle nochmal an.
Ja.
Dann später guckt er in den Regalen rum, findet er auch irgendwie so ein Buch über Verbrennung. Was zur Hölle geht ihnen das an? Und dann ist er der Meinung, ihr gegenüber so mehr oder minder so fies zu sagen, du, nee, sorry, will ich hier alles nicht, tschüss. Und das sagt eine Person, die ganz offenbar zumindest psychisch ein bisschen angegriffen ist. Also, dass ich jetzt sagen würde, der Mensch, der liebe Postel Griffin Dunn, das hat ja alles nicht verdient.
Ja,
also natürlich, in der Eskalation, wie es halt kommt, jetzt auch nicht so ganz, er wollte nur einen netten Abend haben, aber nichtsdestotrotz, der ist jetzt auch nicht so der Netti.
Überhaupt nicht. Und das überrascht mich auch wiederum immer wieder beim Wiedersehen mit dem Film. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass ich den Film nur so im Schnitt alle 10 Jahre gucke und dann schon wieder Teile der Handlung einfach vergessen habe. Aber diese Momente, denen ich eben merke, die du gerade erwähnt hast, oh, meine Hauptfigur ist doch gar nicht der liebenswerte Trottel wie ein Jeff Goldblum in Into the Night oder ein Jeff Daniels über weite Strecken von Something Wild, überrascht mich auch immer wieder. Sondern ist schon, ich würde es nicht so weit gehen und sagen, der ist entitled, also so im Sinne von übergriffig, ich nehme, was ich will. Aber der sagt schon an ganz vielen Stellen in der Handlung sehr, sehr deutlich, das ist einfach eine scheiß Nacht und das habe ich nicht verdient und was soll das Ganze, und nimmt sich eben, was er nicht kriegen kann, genau, vorweg den anderen Leute Leben rum, beschwert sich auch dann darüber, dass er hier zum Atelier dieser Künstlerin bestellt wurde und seinen Briefbeschwerer nicht kriegt. Sagt er, wo ist denn nun mein verdammter Briefbeschwerer? Wie soll es Briefbeschwerer geben? Das fand ich auch immer noch ganz süß. Und dann später, wenn er an diesen verkappten homosexuellen Mann da gerät, dem er dann seine ganze Lebensgeschichte, aber die Geschichte der Nacht auskotzt und einfach so sagt, so, ich wollte einfach nur ein schönes Date haben, dann stirbt mir die Alte einfach weg. Denke ich schon, ist nicht so super nett von dir alles, so super sensibel.
Ja, naja, aber was willst du machen, der Typ, also ich zu Beginn in diesem Büro, ist ja, also im Grunde genommen, er befindet sich auch in einer sehr privilegierten Position eigentlich. Also der kann es sich ja da sogar so leisten, von seinem Job halt mehr oder minder komplett gelangweilt zu sein. Ja. Ich finde da, und demzufolge, wenn dann halt mal runter, also er ist quasi im Himmel, weil man, das finde ich auch so toll, zum Anfang, zum Ende, wenn er aus seinem Büro rauskommt, diese riesengroßen, gigantischen Tore, die sie erst schließen und dann am Ende wieder öffnen, hat er für mich immer sowas gehabt von, okay, er kommt von dem Himmel hinunter in die Unterwelt, weil er mal gucken will, was ist denn da unten los? Ja, und dann bekommt das halt, ne? Soll er mal bitte nicht meckern. Er hat sich ja mal gedacht, meine Güte, das ist so ähnlich wie früher, wenn Adlige halt so in die verruchte Unterwelt gegangen sind und dann gedacht haben, ah, jetzt verhalte ich mich immer so ein bisschen so edgy, aber dann war hinten immer irgendwo noch der Butler gewesen, den sie halt im Zweifel rausbocken konnte. Ja, er hat halt das Pech, er hat keinen Butler dabei und auch kein Vergil, der ihn halt irgendwie da durchführen könnte, da muss er selbst durchkommen.
Sehr schön, sehr schön.
Also von daher dumm gelaufen für ihn. Aber ja, ich denke halt, er ist so ein bisschen eine Art gefallener Engel, in Anführungszeichen, der recht schnell wieder in den Himmel zurück will, aber da muss halt erstmal halt durchs Fegefeuer laufen.
Sehr schön gesagt, ja. Wir haben auf jeden Fall ganz viel griechische Mythologie drin, hier drin. Wir haben ganz viel Hitchcock hier drin. Wir haben ganz viel Kafka hier drin, vor allem eben der Prozess. Ich fand das sehr bereichert. Und trotzdem wäre, ich glaube, einfach After Hours, die Zeit nach Mitternacht, so als, ich möchte nicht sagen locker flockige, weil dafür ist der Film zu düster, aber einfach so als unterhaltsame Komödie oder Unterhaltungskino gucken will, der oder die kommt auch ganz gut weg, weil man muss da jetzt nicht drüber Bescheid wissen, um Freude daran zu haben. Ich meine, es hat natürlich Mehrwert, gerade ich denke mal für uns, wenn man den Film zum dritten, fünften, zehnten Mal guckt und dann eben sieht, ah, guck mal, ihr liest zu Beginn hier Henry Miller, Tropic of Cancer und kann sich dann daraus einiges ableiten, was vielleicht so die Sehnsüchte des modernen Yuppies betrifft, in seinem Rattenversuchslabor, Labyrinth und am Computer sitzt muss und keine größeren Freuden hat als abends so sein TV-Dinner und die immer gleichen Fernsehshows. Aber man muss es nicht. Man kann es. Es ist ein Angebot und ich finde das sehr großzügig. Es ist ein großzügiger Film einfach.
Das stimmt. Also der wird nicht beeinflusst haben, weil der kam erst, glaube ich, ein, zwei Jahre später. Aber ich habe auch so ein bisschen Blue Velvet von David Lynch da mit drin. Aber der kam halt erst danach, von daher, das retrospektiv kann man nichts beeinflussen. Im Grunde genommen aber halt auch die Sache. Irgendjemand, der mal irgendwo hingeht und denkt, der weiß genau, was Sache ist, und dann unter der Oberfläche immer tiefer ist der Sumpf und er versteht im Grunde genommen ja gar nicht, was da los ist, weil das ist ein Gebiet, da gibt es garantiert auch irgendwelche Regeln, aber die begreift er nicht, weil das ist so gar nicht seine Welt. Und deswegen gerät er immer tiefer in diesen Sog von diesen ganzen Menschen, die mal mehr oder mal weniger komplett wahnsinnig sind.
Ja, ja. Ich meine, anders aber als in jetzt Blue Velvet beispielsweise, der ja auch inhaltliche Parallelen hat, ich stimme dir ja vollkommen zu, oder auch in Something Wild oder Into the Night, wo eben auch so Kriminalität, Verbrechen, einfach Schurken, wo es tatsächlich einfach Schurkenfiguren gibt, Menschen, die einfach kriminell sind, ist ja die Hölle in After Hours eigentlich bevölkert von Menschen, ich möchte nicht sagen wie du und ich, aber Leuten, die es im Grunde gar nicht böse meinen. Klar, wir haben da diese Frau, die ihren vermeintlichen Lover da umbringt, was er da in dieser Hitchcock-inspirierten Szene sieht, auf der gegenüberliegenden Seite da, in dieser Häuserschlucht, aber ansonsten geschehen ja, glaube ich, keine Verbrechen hier, sondern die Leute sind einfach nur verschroben, merkwürdig und ziehen eben die falschen Schlüsse und beobachten Dinge und denken sich dann was Falsches dabei. Also eigentlich meint es ja keiner so wirklich böse. Es ist eine sehr, sehr, möchte ich sagen, persönliche Hölle. Anders als die in Blue Velvet, wo wir ja wirklich Kriminelle haben, die Verbrechen begehen und Leute ermorden. Und trotzdem fühlt es sich an wie ein Krimi, finde ich.
Ja, da kann ich natürlich auch nur zustimmen. Es ist halt einfach das Urproblem alles menschlichen Verständigungsschwierigkeiten.
Ja, ja.
Du hast da halt zwei Menschen, die im Grunde genommen auf einer Linie sein könnten. Halt auch die Leute, also zum Beispiel Catherine O'Hara, die meint es im Grunde genommen nur gut. Und ich glaube das halt auch die ganze Zeit, dass sie ihm helfen will mit dem Telefonieren. Aber sie ist halt ein bisschen drüber, um es ganz klar zu sagen, und findet halt lustig, ihn ein bisschen zu necken. Da kann sie jetzt ja natürlich nichts für, dass der Typ jetzt schon seit ein paar Stunden quasi, gut gesagt, durch die Scheiße robben muss. Also von daher ist das ja nicht ihre Schuld. Sie meint es im Grunde genommen auch nur gut. Sie will ihn ja sogar mit diesem coolen, das finde ich auch so, ich weiß nicht warum, ich finde dieses Detail sogar so großartig, ich habe diesen coolen Eiswagen. Ah. Also ist nichts lustig dran, den kann man nicht einfach fahren, da brauchst du dies oder jenen Führerschein für, bla bla bla. Sie voll beleidigt ist, dass er sich irgendwie mit einem abfälligen, boah, über einen Eiswagen da irgendwie halt lustig macht. Das finde ich toll, weil man merkt es auch ganz einfach, bei ihr und bei Terry Garr,
ja,
die fühlen sich echt komplett angegriffen, dass du da halt diesen Typen hast, der anscheinend der festen Überzeugung ist, ach Gott, die Kellnerin. Und diese crazy Frau mit dem Eiswagen.
Ja.
Wer sind die denn überhaupt? Das lässt ja auch so ein bisschen ja durchscheinen und sie ihm dann halt ziemlich klar sagen, Alter, du bist hier bei uns. Sei mal froh, dass wir dich gerade aufnehmen. Und bist ja anscheinend ja nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Du bist ja zu blöd, in eine Kneipe reinzukommen. Ja. Also von daher, finde ich schon ganz gut eigentlich, dass sie ihm ganz klar sagen, nein, dass sie ist unser Kram. Darauf sind wir auch durchaus stolz. Das finden wir hier gut. Was für dir, blöden Penner, eigentlich jetzt darüber lustig zu machen? Komm mal klar.
Ja. Ich finde das auch hochspannend, weil, wie gesagt, wir haben ja einen unsympathischen Protagonisten, mit dem wir aber in jeder einzelnen Szene gestrandet sind. Wir sehen ja alles nur durch seine Augen, aber nicht in einer Art und Weise, die irgendwie schönfärberisch über seinen eigenen Charakter erzählt, sondern eben durchaus auch deutlich macht, die Figuren, die ihn umgeben, die begegnen ihm erstmal, zumindest zum überwiegenden Teil, durchaus aufgeschlossen oder nicht regelrecht feindselig. Und die wandeln aber ihre Meinung ihm gegenüber ganz schnell, wenn sie eben merken, was er für ein Typ ist. Und ich frage mich so ein bisschen, woher das bei ihm kommt, weil ich habe jetzt hier von diesem Yuppie Nightmare Circle gesprochen und ich denke schon, er ist so ein bisschen auch so die typische Art des Midtown, Manhattan, New Yorkers Mitte der 80er Jahre hier mit seinem Business-Anzug und abends eben genau Fernseh gucken, Anrufbeantworter abhören, aber tatsächlich innerlich komplett vereinsamt und äußerlich sowieso auf der Suche nach Liebe, bla 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 etc. pp. Aber er ist eben auch jetzt nicht in der Position, wo ich denke, ja, du bist halt so ein Gordon Gekko-Type, dass du dir wirklich erlauben kannst, Leuten, die jetzt auf der sozialen Leiter unter dir stehen, so zu begegnen, wie du es eben tust. Und er ist regelmäßig anmaßend und unfreundlich. Und selbst gegenüber Menschen wie eben Terry Garr, die ihm total aufgeschlossen begegnen und sofort sich mit ihm solidarisieren. Er kommt in die Kneipe und sie steckt ihm sofort eine Botschaft zu, so von wegen, ich hasse meinen Job, hol mich hier raus. Und das ist im Grunde einfach so eine liebenswürdige Geste, dass ich bedenke, wie schaffst du es, dich mit solchen Menschen und vielen anderen Figuren, vor allem Frauen eben, so schnell zu überwerfen, dass sie sich gegen dich wenden.
Und vor allen Dingen, gerade bei Terry Garr, das finde ich ja, dass er sich über sie abfällig äußert, ist, als sie dann irgendwie sagt, ja, ich arbeite unten in diesem Kopierladen. Und er dann so meint,
ja.
Und das wird ihm nochmal später richtig in den Hintern treten, weil am Ende sieht man dann ganz einfach all sein großartiges Computerwissen da oben irgendwo im Wolkenkratzer nützt ihm gar nichts, wenn sie diesen vermeintlich blöden Job im Kopierladen hat. Also die Macht des Kopierladens bricht ihn am Ende ja so quasi komplett auch noch. Das zieht ihm ja komplett die Beine, den Boden und den Füßen weg. Also von daher vorsichtig, früher mal lästert, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Da ist doch ganz viel Freude, denke ich, drin. Also das ist schon ein sehr entmannender Film, muss ich sagen, zu Recht. Und das Schicksal, was dann eben Paul am Ende wieder fährt, dass er nämlich wieder am selben Ort landet, an dem er begonnen hat. Ich glaube, das für ihn denkbar Beste oder Wohlwollendste noch. Also mehr hätte er auch nicht verdient tatsächlich. Ich habe nur sehr, sehr bedingt Mitleid mit ihm. Was wie gesagt konzeptionell schwierig ist, weil das hätte auch komplett vor die Wand fahren können. Ich meine, damit laufen ja auch Scorsese und sein Autor Joseph Minion, Drehbuchautor, ständig die Gefahr, dass wir an irgendeiner Stelle sagen, oh, jetzt reizt aber auch, lass den Typ noch gehen, der nervt einfach nur noch. Ich glaube nur dadurch, dass eben die Situation um ihn herum mehr und mehr eskaliert und wir gar nicht so das so sehr in Frage stellen, dass er im Grunde sich die Hälfte dieser nicht sehr wohlschmeckenden Suppe selber eingebrockt hat, dass wir das vergessen und ein bisschen darüber hinwegsehen können. Nur das hält den Film eigentlich am Laufen. Wenn wir uns jemals, wenn der Film Ruhe einkehren lassen würde und wir uns wirklich die Frage beantworten würden, wie ist er denn da hingekommen, würden wir wahrscheinlich sagen, oh, nee, mach doch, was du willst, dein Schicksal interessiert mich nicht. Aber so, ich hab schon mit ihm mitgefiebert, ehrlich gesagt, obwohl ich ihn nicht mochte. Das ist auch eine Kunst.
Ja, weil wir auch mit ihm in Situationen rankommen, die wir auch nicht kennen.
Auch so ein bisschen der Psycho-Effekt, ne? Hier mit Norman Bates. So. Eigentlich mag ich dich nicht, aber wäre schon gut, wenn du davon kommst.
Ja, aber genau. Also, was ich noch sagen wollte, und wir machen diese Reise mit ihm, wir kriegen auch immer nur ganz, ganz kurze Ausschnitte aus dem Leben von den anderen Leuten, sprich, wenn die sich irritierend verhalten, dann wissen wir genauso wenig im Grunde genommen wie die. Mhm. Also natürlich hat sich vielleicht ein Arschloch verhalten, aber manche sind dann wirklich gleich komplett am Eskalieren, sodass wir vermutlich im echten Leben auch sagen würden, okay, Entschuldigung, ja, also von daher, ja, und das, weil du gerade gesagt hast, Momente der Ruhe, ich finde es ja komplett ironisch dann halt, es gibt am Ende ja diesen kurzen Moment, wo er dann zur Ruhe kommt, wo er dann halt unten in dieser Bar halt, wo er mit dieser Dame da tanzt, mit Junie oder Julie, und man dann so denkt, okay, jetzt ist der Moment, wo er vielleicht auch irgend so eine Art von Epiphanie bekommt, vielleicht irgendeine Botschaft, vielleicht hat er irgendeine Einsicht, irgend so ein Kram, oder alles wird gut. Ja, nee, das wird ihm auch so komplett, weil die Frau ist anscheinend eine ausgewachsene Psychopathin, die ihn dann halt in diese komische Pappmaschinen-Dinger-Statue hineinsperrt und sagt, ja, ich komme gleich wieder.
Ja,
das und ist der vermutlich noch ganz, ja, June. Und er noch ganz großes Glück hat, dass Schieß und Chong vorbeikommen und ihn klauen.
Ja, Cheech und Chong, ich weiß, man braucht sich für den abschließenden Gag. Und sie sind ja auch immer so eine Präsenz im Hintergrund des Films, also niemals so vordergründig in Szene gesetzt, aber die fahren eben zweimal mal vorbei und laden Dinge ein und dann fällt es ihnen wieder runter. Aber ja, das ist, glaube ich, so einer der wenigen Aspekte des Films, die ich dann doch ein bisschen zu vordergründig geckig fand. Aber vielleicht auch nur, weil ich mit den Cheech and Chong-Filmen auch aufgewachsen bin eine Zeit lang und die mich damals schon auch in den ganzen Kifferkomödien immer ein bisschen genervt haben. Aber gut, ja.
Ich habe die nie gesehen tatsächlich.
Die sind auch nicht sehenswert. Also
okay.
Kann man alle gucken, aber ich glaube eher so aus einem historischen Interesse heraus. Ich glaube, wirklich amüsant findet hier heute keiner mehr. Aber bitte hier, schreibt mir gerne an patrick@barloskino.com böses Feedback oder kommentiert hier drunter. Vielleicht sind die heute noch cool.
Ich kenne natürlich Marien vor allen Dingen aus seiner Zusammenarbeit mit Robert Rodriguez, aber danach hört es auch irgendwie auf.
Richtig. Was nicht bedeuten soll, dass ich alle Gesichter, die ich hier wieder sah und von denen ich mir dachte, ach, dich kenne ich doch, dass ich das uncool fand. Also gerade Dick Miller in so einer kleinen Szene sehr cool als Diner wird hier, der so ein bisschen verliebte Augen machen darf in Richtung Marcy, also Rosanna Arquette. Sehr, sehr hübsch. Dick Miller sowieso immer wieder gern gesehen. Und ja, also Werner Blum hier, die von dir erwähnte June, die ihn da am Ende eingibst, auch sie, so eine gestandene Veteranin des Hollywood-Kinos, habe ich gefreut tatsächlich, ja.
Und Linda Fiorentino ist auch dabei. Was wurde eigentlich aus der? Irgendwann war die weg. So komplett zurückgezogen.
Hat die nicht die letzte Versuchung gemacht mit William Friedkin?
Ja, und dann war sie doch mal dabei und den ganzen Kram. Und dann hat sie noch ein paar Filme gemacht und dann, ich weiß nicht, um die Jahrtausendwende rum, weg.
Ja, nee, das war Jade. den ich auch kürzlich wieder gesehen habe, der nicht so gut ist. Ich wollte gerade sagen, der nicht gut gealtert ist, aber ich glaube, der war nie besonders gut. Und danach verliert sich ihre Spur.
Ja.
Aber sie war doch in Man in Black. Ich sollte übrigens sagen, und den Dogma, der Kevin Smith-Komödie. Man sollte auch dazu sagen, zu Griffin Dunn, von wegen, was wurde eigentlich daraus? Er hat ja mittlerweile, glaube ich, eine gut laufende Fernsehkarriere. Bloß weil ich die Serie nicht gesehen habe, heißt es ja nichts. Der hat wohl auch einen erfolgreichen TV-Comedy oder Dramedy mitgespielt in den letzten Jahren und war unter anderem Regisseur von Practical Magic, also Zauberhafte Schwestern mit Nicole Kidman und Sandra Bullock. Also ist jetzt nicht unerfolgreich in den letzten Jahrzehnten gewesen hiernach, aber ist jetzt keiner mehr, von dem ich sagen würde, dass der Publikum zieht, wenn man seinen Namen auf ein Filmplakat pappt. So wie damals bei Who's That Girl, den auch keiner
gucken wollte. Wobei ich zugeben muss, dass das schon ein bisschen merkwürdig ist, weil bei dem ganzen 80er-Revival kam in den letzten Jahren, der mittlerweile auch wieder ein bisschen abklingt, da wäre er doch eine von den Gesichtern gewesen, die man eigentlich überall hätte einsetzen können und da hätte jeder sagen können, ah, den kenne ich nur, weil ich mich auskenne.
Merkwürdig. Ja, aber er ist eben nicht der Hauptdarsteller von American Werewolf, sondern nur der zombifizierte Freund.
Ja, gut, okay.
Ja, du hast ja recht, 80er-Jahre-Revival vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist mittlerweile durch. Jetzt sind wir bei den späten 90ern schon. Jetzt kommt so die Crowd, die sagt, oh, hier, guck mal, Independence Day, Man in Black, das waren doch Filme.
Ja, oh Gott, ich sehe es direkt vor mir irgendwie in der Cinématique Française, die große Retrospektive von Roland Emmerich.
Ja, ich meine, du lachst, aber ich meine, wir beenden gerade ein Jahr, in dem es gab kein weiteres Scream-Sequel, aber es gab ein Reboot von, ich weiß doch immer, was du letzten Sommer getan hast, mit dem genau gleichen Titel, nachdem wir jetzt gerade durch sind mit einem Halloween-Reboot, was auch wiederum schon gerebootet wurde, Ende der 90er. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade da und wir zu alt. Also die späten 90er, frühen Nullerjahre sind jetzt gerade retro und müssen alle repliziert, reproduziert werden. So.
Oh Gott, ich sehe es direkt. Ah, oh Gott, das bedeutet ja vor allen Dingen eins.
Ja.
Kevin Smith bekommt jetzt nochmal einen zweiten Film Frühling.
Meinst du?
Ich denke, der ist in die Weg gewesen und er beglückt uns ja, er beglückt, ist jetzt ein Euphemismus, uns immer noch mit großen Werken wie Clerks 3. Und
stimmt.
Ich denke, für den kommt jetzt auch nochmal so diese richtig große Hochzeit, dass man nochmal so ein richtig saloppes, großes Alterswerk, nochmal so das absolute Statement zum 90er Jahre. Kino. Und dann gibt es halt eine Retrospektive in Cannes und so ein Kram, wo er dann auftaucht.
Ja. Ich wette, bei Universal ärgert mich man sich jetzt gerade, dass man es schon mal mit der Mumie doch mal versucht hat, vor ein paar Jahren erfolglos mit Tom Cruise in der Hauptrolle, weil jetzt wäre eigentlich so die Kinder, die damals in die Mumie und die Mumien-Sequels gegangen sind, mit Brendan Fraser und Rachel Weisz, jetzt in dem Alter, wo sie sagen würden, jetzt möchte ich gerne mal im Kino sehen, mit aktuellen Stars.
Ja, er kommt doch. Es kommt ein Reboot halt mit Rachel Weisz und Brendan Fraser. Keine Ahnung, ob
es jetzt so ist. Doch alt.
Ja, vielleicht wird es ein Soft-Reboot. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz verfolgt.
Das ist wieder so ein Legacy-Sequel, wo sie die beiden möglich dann umbringen und dann sagen, hier, wir reichen den Kelch weiter an die jüngere
Generation. Das weiß ich nur. Ich habe es nur gelesen. Ich weiß, dass das jetzt kommen soll. Vielleicht reichen sie das an ihre Kinder weiter und so ein Kram halt. The Next Generation. Aber ja, die kommen auch wieder. Also es kommt ein Legacy-Sequel, ja.
Die Frage ist ja dann auch, trägt Brendan Fraser seinen Fettsuit aus The Whale?
Ich will jetzt nichts gegen Brendan Fraser, sei ihm alles gegönnt, aber ich muss zugeben, in der Rolle des Abenteurer-Haudegen sehe ich in dieser Tage einfach nicht mehr selbst ohne das Fettsuit aus The Whale. Also von daher, klingt jetzt gemein, hat bestimmt eine Menge drauf. Ich habe ihn nie als den großen Mega-Schauspieler empfunden, war halt ein Gesicht, das man kannte. Es sei ihm gegönnt. Soll er seinen zweiten Karriere-Frühling jetzt halt bekommen? Von mir ist auch mit einem Mumie-Film. Alles gut. Zurück zu Scorsese und guten Leuten.
Ich habe die guten Leute aber auch fast alle genannt. Wie gesagt, der Film ist wirklich tipptopp besetzt und ich habe mich total gefreut, die hier alle zu sehen. Insbesondere Terry Garr ist einfach auch so eine, also die Julie hier spielt, einer der vielen Frauen, die sich dann gegen Paul wetten, früher oder später. Die ist auch so eine für mich so eine Ikone des 70er, 80er Jahre Kinos, egal wo ich die sehe und wann, ich habe immer sofort gute Laune, wenn sie auftaucht. Sie hat einfach ein Gesicht, bei dem man sofort lachen muss. Und ich fand, dass sie hier mal so richtig bösartig werden darf, auch vollkommen zu Recht, auch mehr als verdient und sehr unterhaltsam.
Du sagst Terry Garr, ich sage Catherine O'Hara und ganz ehrlich gesagt, da haben wir auch wieder eine Tim Burton Verbindung, weil sie ist ja dann irgendwie auch miteinander so ein Stück weit ein bisschen seine Muse geworden, über viele Jahre hinweg. Also von daher finde ich gut. Und das klingt jetzt gemein zu sagen, aber als sie sich jetzt in dem Film überraschend sah, weil wie gesagt, ich hatte ja kaum noch Erinnerungen an den Film, dachte ich auch so wie, was, Catherine O'Hara war mal richtig jung?
Ja.
Wow. Weil ich kenne sie ja so ab Kevin allein zu Hause aufwärts nur.
Ich kenne sie ja genau ab Beetlejuice, der war noch mal ein, zwei Jahre davor, aber da spielt sie ja eben auch schon die Mutti von Winona Ryder. Ach stimmt, Beetlejuice,
ja genau.
Und das heißt ja auch, dass sie dann schon, ich weiß gar nicht, wie alt sie wirklich ist, aber sie spielt die Mutti von Winona Ryder, also müssen wir davon ausgehen, dass sie schon Mitte 40 ist. Und ich war eben damals noch relativ jung und dachte, ach, die alte Dame. Weil für mich sowieso alles über 40 mit im Teenageralter alt war. Und guck mich jetzt an.
Ja, aber ich glaube, sie war gar nicht so alt. Die ist jetzt 71. Also von daher.
Die war zum Zeitpunkt von Beetlejuice war die Mitte 30. Aber das ist eben so in Hollywood. Das ist ein schmutziges Geschäft. Da muss man eben Mitte 30 einfach die Mutti von Winona Ryder spielen.
Stiefmutter.
Stiefmutter, genau. Und Sympathieträger Jeffrey Jones als ihr Vater, ja. Der auch mal toll war, bevor er andere Wege beschritt, ja.
Ach, das ist auch so. Das finde ich heute noch, also sorry, dass ich jetzt einfach mal so direkt sage, traurig. Den habe ich immer so total gerne gesehen. Das ist eigentlich so ein 80er bis Mitte 90er Gesicht. Wenn man den gesehen hat, hat man immer gedacht, ah Mensch, Jeffrey Jones, cool. Und dann war es halt vorbei, aus bekannten Gründen. Tja.
Ja. Ich möchte nicht sagen, das Beste an Tim Burton Filmen der 90er Jahre, aber immer wieder ein Genuss in jeder seiner Rollen, zumindest für Tim Burton. Aber dann auch später in Deadwood und Aber weißt du, schlimmer Typ. So.
Ja.
Zurecht gecancelt.
Und trotzdem machte er irgendwie in Beetlejuice mit.
Ja, macht er, hab ich gesehen.
Oh. Ja, ihm wird ja quasi der Oberkörper von dem Hai weggefressen.
Ach so, ja, stimmt, ja. Ja. Wo waren wir jetzt? Wo sollen wir jetzt noch hin?
Wir könnten ja mal noch sagen, was ich ganz toll finde aus der Phase, das ist ja ein New York, das kann man ja heute auch wirklich nur noch in Filmen betrachten. Ich will mich jetzt nicht genau sagen, ja, das war genau der Kipppunkt gewesen, aber ich glaube, das ist einer der letzten Filme, bevor halt im New York, wie wir es auch noch so aus dem räudigen 70er-Jahre-Kino vor allen Dingen kannten, bevor da die Gentrifizierung eingesetzt hat und bevor da irgendwann spätestens mit Giuliani, war es dann gewesen, dann halt so komplett die armen Leute aus der Bronx und weiß der Geier wurden vertrieben worden und das halt dann als Luxus saniert wurde. Also das ist einer so der letzten Film, wo man noch sagen kann, okay, hier sieht man noch so ein bisschen das alte New York.
Total, ja. Wir befinden uns mittlerweile in einer Zeit, wo man dann sowas guckt wie Ghostbusters aus demselben Jahr und die Immobilie, also diese alte Feuerwehrstation, die dann in Ghostbusters angedreht wird, wo mit den Worten ungefähr, ja, guck dir mal die Müllhalde hier an, darauf blickt und sich denkt, ah, das wären heute wahrscheinlich 30 Millionen Dollar oder so.
Ja.
Aber du hast vollkommen recht, ich liebe das New York alter Tage und es ist doch so ein bisschen schmuddelig, 42nd Street Feelings, Vibes, sehr, sehr schön. Ich mag auch diese direkte Referenz an Taxi Driver, der ja auch aus einer Zeit stammt, in der New York noch schmuddeliger war, hier mit dem Taxifahrer, weil das ja im Grunde der Anfang allen Übels ist, aber in der Art und Weise, wie hier die Taxifahrt inszeniert ist, ist das die komplette Antithese zu Scorseses Taxi Driver, sondern eher so als Slapstick-Einlage.
Aber wobei ich ja zugeben muss, ich hätte es ja irgendwie cool gefunden, wenn er da irgendwie den Nero in den Cameo hätte reinbekommen. Ja, vermutlich. Ich bin ja wieder der Einzige, aber ich hätte es irgendwie nett gefunden.
Ja, aber die Sache ist ja, es hätte auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, die Luft rausgelassen aus dem Film, aber zu viel Aufmerksamkeit gesogen an einem Punkt, ja, an dem du die Aufmerksamkeit auch natürlich woanders haben willst. Aber hey, und unter uns, ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt und jetzt auch beim Wiedersehen, weil ich dachte, ach, stimmt, war da nicht den Nero in einem kurzen Cameo? Ach nee, doch nicht. Ja. Und ich muss sagen, gute Entscheidung. Also. Ich hätte es auch gern gesehen, aber ich bin, glaube ich, glücklicher damit, dass es nicht gemacht hat.
Ja,
und
stimmt,
da verliert er diesen 20-Dollar-Schein. Und das verleidet ihm ja den Rest der Nacht im Grunde, dass ihm diese 20 Dollar fehlen, um wieder nach Hause zu kommen.
Und ich bin mir fast schon sicher, dass das auch irgendeine Symbolik hat, weil dieser 20-Dollar-Schein, der wird ja in der Gipsstatue von Kiki, also von Linda Fiorentino, eingearbeitet, er klaut ihn und dann ist er später ja selber eine Gipsstar, wo ich bin sicher, da steckt irgendwo irgendeine Symbolik drin. Ich kann sie nur nicht ganz greifen.
Ich habe mich gefragt, was Cheech und Chong, die, wenn sie jetzt so Figuren, ich nehme jetzt mal an, die spielen Figuren, die Kunstfiguren, die ihren Charakteren aus den Cheech und Chong-Filmen Up in Smoke und dergleichen sehr ähnlich sind. Also eher so, naja, sag mal, Leute, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig inniges Verhältnis haben zu bildender Kunst. Ich frage mich, was die mit diesen Plastiken da machen, ob die weiter verscherbeln, weil die gehen ja auch nicht gerade sorgfältig damit um, was wollen die eigentlich? Also an irgendeiner Stelle sagt dann Kiki, ach hier Cheech und Chong waren gerade da oder ich glaube Pepe und Neil, wie sie heißen, die haben mir ja eine Statue abgekauft. Und ich denke mir, hä, die?
Ja, Cheech sagt doch, Art is forever.
Ja.
Also er ist halt ein Connoisseur der schönen Künste.
Ach so, okay.
Ich fände es richtig toll, wenn der irgendwie in seiner Siffbude das Ding hingestellt hätte und dann, wenn Leute vorbeikommen, was dit, ja, es ist Kunst, guck mal hier, Edvard Munch, der Schrei, großartig. Hätte was für sich. Und dann sagen alle, und dann hätte er garantiert den Spitznamen The Artist bekommen.
Ja. Wie ging es dir bis zu einem gewissen Punkt, soweit erinnere ich mich noch an meinen ersten Kontakt mit dem Film, so vor gut 20 Jahren, dachte ich tatsächlich, das hier wäre eine Comedy. Also schon düster, abgründig, vielleicht ein bisschen zynisch, sarkastisch zumindest, stellenweise, aber weitgehend einfach nur amüsant. Und dann bringt sich so zu plus minus der Halbzeit des Films Marcy um. Und die bringt sich eben wirklich um. Die begeht Suizid, nachdem sie sich bei Paul ausgekotzt hat darüber, dass sie von ihrem ehemaligen Partner vergewaltigt wurde. Und in dem Moment habe ich mich schon gefragt, verliert mich der Film jetzt? Wie ging es dir bei diesem Moment? Weil ich finde, das ist schon so eine Zäsur, in dem der Film wirklich eindeutig Statement macht im Sinne von, ja, erwartet jetzt nicht, dass das hier alles zu locker flockig wird.
Also meine damalige Empfehlung kann ich leider nicht mehr so wirklich wiedergeben, weil, wie gesagt, ich war da 16 oder 17. Ich bin da, wie ich schon eingangs gesagt habe, auch eher mit der Erwartung rangegangen, das wird hier so ein lustiges Lachfest.
Weil wir haben, glaube ich, kurz vor noch die Szene, in der Kiki dann irgendwie Horst vorstellt, ihren Freund, und die sind eben beide so ein bisschen in SM und mögen das und leben da ihren Fetisch aus und ist alles immer noch so ein bisschen so, schön was zum Schmunzeln.
Ich denke, deswegen ist vielleicht die Szene mit Marcy auch irgendwie notwendig, weil das ist der Kipppunkt gewesen, wo das Ganze dann peu à peu auch düsterer wird und du halt genauso weißt, okay, das ist hier nicht nur alles Fun and Giggles, ist eine scheiß Situation, in der er drin ist, plus das sorgt halt auch dafür, dass du ihn nicht die ganze Zeit knullst, weil eigentlich wäre die richtige Vorgehensweise, okay, ich bleibe jetzt hier, ich rufe die Polizei, Feuerwehr, bleibe hier und dann kläre ich den ganzen Kram auf. Dass er der Meinung ist, nee, ich will hier nur raus, ich will hier nur eine gute Nacht haben, bye bye, macht den nochmal so unsympathisch. Hm. Und dann nur irgendwelche Zettel aufklebt, so mit irgendwie, ja, die Leiche ist dort. Hm. Also das ist sehr bitterer, immer noch Humor natürlich auf eine Art und Weise, aber sehr bitterer Humor. Also danach ist halt jede Sache, die vermeintlich lustig werden könnte, wo du halt sagen könntest, guck mal, diese schrägen Typen,
ja.
hat dann tatsächlich immer so einen gewissen irgendwie, okay. Ja, wir wissen so, was der Film in der Lage ist. Jetzt überspitzt ausgedrückt, vielleicht zieht Catherine Herrera auch gleich irgendwie eine Pistole irgendwo hervor und da schießt den Typen.
Ja, schon, ne? Es hat immer sowas unterschwellig Bedrohliches auch. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, der Paul zum ersten Mal hier in Julies Apartment landet, Terry Garrs Wohnort, und sie hat diese Rattenfallen rund um ihr Bett aufgestellt, wie so ein Kranz, wie so ein Heiligenschein, fast wie so ein bisschen wie so ein Altar. Und ich dachte, das ist schon komisch, aber es erzählt eben auch die Geschichte, dass wahrscheinlich sie in einem komplett rattenverseuchten Gebäude lebt und jede Nacht da irgendwelche Nager hat. Und ich habe kurz hier für Spielfilm auf Unknown Origin geguckt, diesen Peter Weller Rattenhorrorfilm für unsere George Picos Matos Reihe, und dachte, ja, das ist schon schlimm, so eine Ratte im Haus zu haben. Das ist unangenehm. Also alles hat immer so, selbst wenn es lustig ist, immer so eine düstere Kante. Ganz unangenehm.
Aber selbst das, also ich meine, der erste Augenblick, wo du das halt so siehst, habe ich auch so gedacht, okay, die Frau ist schräg drauf. Aber da gibt es ja auch eine kurze Szene dann, wo so echt eine Ratte fängt.
Ja.
Und dann merkst du auf dich und greifst, nee, die wissen schon, was sie machen. Das ist nicht einfach nur irgendwie, ich bin voll wahnsinnig, sondern einfach, ja, nee. Die haben sich halt irgendwie, die mussten sich arrangieren mit dem Leben, was sie hier leben. Hm. Werden halt Rattenfallen drumherum gestellt. Also wir sehen halt auch ganz einfach, das sind nicht einfach nur crazy Leute, um des Crazy-Seins willen, sondern die leben halt in einer Welt, wo dieses Verhalten, diese Regeln halt irgendwie auch beachtet werden müssen. Hm. Und um es nochmal zu sagen, da kommt halt irgendeiner rein, der festen Überzeugung ist, ja, diesen komischen Leuten bin ich doch überlegt, ich bin Programmierer, meine Güte. Ja, halt einfach nicht. Also das ist halt einer von den Leuten, von den Köchen, die gedacht haben, sie können kochen, dann sagen, ach, ist das heiß hier.
Wenn ich einen leisen Kritikpunkt habe an After Hours, ist das New York, was wir hier sehen, relativ menschenleer ist, außer so den handlungstragenden Figuren. Ich finde, das fällt vor allem eben auf, wenn dann Paul früher oder später in diesem Club Berlin landet. Und der ist auch nicht annähernd so voll, wie ich es mir erhofft habe. Und in der zweiten Szene, in der wir ihn eben darin sehen, ist der Club dann schon wieder kurz vor der Schließung und es ist gar niemand mehr da. Und ich denke, es ist ganz schön einsam nachts in New York. Und ich meine, da wohnen ja immerhin in New York City 11-12 Millionen Leute. Und wahrscheinlich ist in Manhattan, da wo er sich also im Zentrum rumtreibt, noch ein bisschen mehr los. Aber es zahlt natürlich unglaublich auf die Stimmung ein, wenn wir niemanden außer ihn sehen. Und es gibt dem Ganzen auch so was Albtraumhaftes. Es wirkt alles so, also allein nur durch diesen Kniff, das ist der positive Aspekt davon, dass wir eben außer den Figuren, die ihn mehr oder weniger bedrohen, eigentlich niemanden sehen.
Und auch, ich fand das eigentlich ganz gut, weil auch dieses Gefühl ist irgendwie, okay, die hängen alle über kein, und wenn's, sei es auch über ja, fünf Ecken.
Die kennen einander auch alle irgendwie so.
Ja, also zum Beispiel, dieser Briefbeschwerer, ich weiß gar nicht, was das gewesen ist, dieser
ist Donut,
ja, ja. Dieser Bagel-Briefbeschwerer, den er ja irgendwie angeblich holen will hier bei Kiki, der ist irgendwann völlig vergessen und dann, kommt aber Terry Garr, ich mag dich, deswegen hier jetzt Belohnung, guck mal, ein Briefbeschwerer. Und ich dachte auch so, ja, okay, stimmt, der gab's ja auch noch. Was soll, und das will er nicht mehr haben. Ja, selbst schuld. Also, es kommt alles irgendwie immer wieder und sowas. Also, wie schon gesagt vorhin, ich fand es auch ganz großartig, da erwähnt halt irgendwie Terry Garr irgendwann so nebenher, ja, ich arbeite unten nämlich in dem Kopierladen und denkst dir, ja, gut, okay. Hm. Nette Anekdote. Und dann wird das so voll bedeutend irgendwann, weil sie damit halt die ganzen Steckbriefe mit der Zeichnung, die von ihm angefertigt hat, einfach kopiert und überall aufhängt. Das ist großartig. So irgendwie Sachen, wo man denkt, ah, das ist irgend so ein Wegwerfwerk oder irgend so eine Wegwerfzeile, bekommt später nochmal so absolut großartige Bedeutung. Das ist Etablieren von, das ist quasi Chekhovs Gun im Extrem. Wenn halt irgendwo eine Waffe rumliegt, dann muss die irgendwann noch eine Rolle spielen. Und hier spielt alles eine Rolle.
Mm-hmm.
Das ist toll. Also
man muss auch sagen, für 85 wahrscheinlich schon vergleichsweise progressiv. Heute wird man dem, glaube ich, weniger Beachtung schenken. Ist das eben auch diese New Yorker Subkultur hier, die schwule Lack- und Leder-Szene ja relativ, ich möchte nicht sagen sympathisch dargestellt, aber zumindest unbefangen porträtiert wird. Also wir sehen schwule Männer in entsprechender Garnitur oder der Bar sitzen und die haben sich eben im Arm und küssen sich. Und auch der Club scheint ja von sehr vielen, vor allem schwulen Männern bevölkert zu sein. Und auch, dass hier Kiki und Horst ihren Fetisch ausleben und das ja vielleicht für so einen kleinen Schmunzler taugt, aber auch nicht weiter irgendwie so haha lustig mäßig in Szene gesetzt oder kommentiert wird von unseren Protagonisten, ist eigentlich auch alles sehr sympathisch. Genau wie der schwule Mann, den ihr Paul aufgabelt. Weil ich meine, klar, der wirkt ein bisschen unbeholfen und unbedarft und ist letztendlich auch nichts anderes da, als dass Paul sich ihm quasi auskotzen kann, was er alles in dieser Nacht erlebt hat. Aber ich finde der, ich glaube, der hat keinen Namen, er kommt nicht schlecht davon, nur Paul kommt eigentlich schlecht davon in der Szene. Ja. Weil der sich über Sachen beschwert, die er selber zum Teil verbockt hat eben. Und das Ganze mündend in, ja, ich wollte ein geiles Date und jetzt hat die sich umgebracht. Und das muss doch ein bisschen, zumindest ist mir das so aufgefallen, vielleicht auch eher so, es stinkt ein bisschen fast nach Pflichterfüllung, von wegen, irgendwo muss immer Scorsese sein schwieriges Verhältnis mit dem katholischen Glauben verhandeln. Es gibt doch eine ganz kurze Szene, in der Paul Gott anfleht.
Ja.
Aber auch eher so im Spaß, hämisch, nachdem er diesen Mord beobachtet. Wie ist das zu deuten?
Ja, vielleicht liegt nur greifend, dass er da unten halt auch von Gott verlassen ist. Weil, ja, wie gesagt, es ist das Fegefeuer. Er musste diese Prüfung alleine, das ist, Gott hat ihn dort reingeworfen. Er hat ihn aus dem Paradies verbannt. Wie gesagt, gefallene Engel und der ganze Kram.
Aber welches Paradies denn? Weil sein Leben vorher fand er auch blöd. Also er kommt mit dem Textverarbeitungsprogramm da nicht klar. Er guckt abends alleine Fernsehen. Essen schmeckt scheiße. Keiner hat ihm auf einen Anrufbeantworter gesprochen.
Ja, naja, das langweilig Mundäne hat er als Hölle angesehen. Aber er muss erst durch die wirkliche Hölle, um zu erkennen, dass das genau das ist, was er halt braucht. Er muss das durchlaufen, damit er seine vermeintliche Normalität wieder zu schätzen weiß. Wir sitzen jetzt, also ich meine, ich könnte jetzt auch ganz offen sitzen und sagen, haha, der arme Kerl, auf ewig gefangen in der Normalität, der arme Tropf, wo er so eine coole Nacht in New York gehabt hat. Aber ich bin ja ganz ehrlich, am Ende des Tages bin ich ja auch froh, wenn ich einfach irgendeinen normalen Job habe, wo mich in Ruhe lässt und ich am Ende des Monats meine Miete habe. Also von daher, ich will jetzt auch nicht jetzt so sehr auf den Pudding kloppen und mich hier als den großen Rebell irgendwie inszenieren, der sagt irgendwie, ja, nee, also eine Nacht hier mit Linda Fiorentino in New York, ne? Aber hör mal, was für ein Blödsinn. Am Ende des Tages würde ich auch sagen, jetzt ist mir gerade hier zu schräg. Ich bestelle mir zu Hause eine Pizza, guck Fernsehen. Also da muss ich jetzt auch mal ehrlich sein.
Haben wir hier ein Happy Ending? Würdest du das schon so einordnen?
Zwiespältig. Also auf der einen Seite natürlich da, klar, weil ich finde, da wo er jetzt am Ende sitzt, ich glaube, das ist für ihn schon irgendwie besser, weil für die Welt, wo er gerade rauskommt, für die ist er einfach nicht gemacht. Aber auf der anderen Seite, die Welt, die er gerade durchlaufen hat, ist bei weitem interessanter und hat bei weitem wesentlich mehr Facetten und Möglichkeiten geboten. Deswegen ist es auch ein bisschen traurig, dass er halt einfach nur in seiner völlig abgeranzten Kleidung jetzt da sitzt und das Einzige, was er weiß, ist, dass ihm jetzt jeden Morgen sein Computer freundlich sagt, guten Morgen, Paul.
Das ist sehr pointiert. Das ist total auf den Punkt. Ich liebe das Ende. Auch die Kamerafahrt danach und die klassische Musik. Also viel klassische Musik in diesem Film zu hören, aber eben vor allem auch der Score, die Filmmusik von Howard Shore, die ganz toll ist. Ich glaube, es war der ersten Filmmusiken von Howard Shore. Ich liebe wirklich sein Schaffen so in den 80er, 90er Jahren. Eben vor allem das, was er für Cronenberg gemacht hat, aber eben auch seinen Score für Jonathan Demmys Schweigendilemma und die späteren Zusammenarbeiten mit ihm. Er ist toll. Allein dieses tickende Uhrmotiv, was er da eingebunden hat in diese Synthi-Musik, ist wirklich wahnsinnig. Und ich glaube, er hat mit Scorsese auch noch zwei, drei Mal späteren Jahren zusammengearbeitet, aber nicht so schnell. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Genau wie der kurze Auftritt hier von Clarence Felder als Türsteher in diesem Club Berlin, der so, ich finde, für mich neben Terry Garr die amüsanteste Figur war oder zumindest die amüsanteste Szene hatte, weil er Paul und er ist halt wirklich ein Schrank von einem Mann mit Oberarmen so breit wie Griffin Dunns Kopf und Kopf größer und provoziert dann eben einen Streit oder einen Faustkampf mit Paul, mit Griffin Dunn. Und das fand ich eben sehr, sehr lustig tatsächlich, weil er offenbar von seiner Arbeit so gelangweilt ist.
Ist einer mit Lieblingsgags irgendwie, ja, hast du Geld? Hier, bitte, ich habe 97 Cent, gut, ich nehme das Geld, weil ich wollte nicht das Gefühl geben, dass du nicht alles probiert hast. Mhm. Finde ich toll.
Genau. Und am Ende hat er immer noch nicht seinen Schlüssel.
Heute Abend ist Mohawk-Abend. Wenn wir einen Mohawk hättest, könnte ich die reinlassen.
Ja.
Großartig.
Ja, stimmt. Er kriegt, glaube ich, eine Schneise reingeschnitten in sein Haupthaar, aber nicht viel mehr.
Ist ein kurzer Moment, wo Griffin dann beinahe gerettet wird, also wo Paul beinahe gerettet werden könnte, wenn er nur zu Kiki und ihrem Freund kommen könnte. Die können vielleicht alles aufklären, aber nee. Und warum ist dem so? Weil, um dorthin zu kommen, müsste er sich kurz an den Regeln von der New Yorker Subkultur, also von diesem Club halt mal auch aussetzen und sich halt die Frisur geben lassen. Aber das macht er nicht. Er will lieber da herumzittern und wegrennen. Gut, ich würde mir jetzt auch keinen Mohawk schneiden lassen, bin ich ganz ehrlich, aber es ist halt auch ganz geschickt. Ihr müsst, in der einen Sekunde könnt ihr es ganz einfach haben. Einfach nur diese scheiß Frisur. Dann würde jetzt in halbwegs sichere Gefilde kommen. Die sind ja in Greifnähe quasi. Aber er zieht sich lieber vor, nee, ich verschwinde ja auch. Eurem Kram biete ich mich nicht an. Ich bin besser.
Ja.
Vielleicht interpretiere ich jetzt auch ein bisschen zu viel rein.
Nee, absolut. Ich finde auch, Paul bleibt bis zum bitteren Ende einfach eine für mich leere Hülle, oft auch uninteressant und unsympathisch. Und die Figuren um ihn rum sind ja eigentlich wirklich sympathisch. Und die bereiten ihm eine Hölle, sind aber im Grunde keine schlechten Menschen zum überwiegenden Teil, sondern meinen es gut und sind einfach missverständlich und aufgesessen und haben vielleicht an einer Stelle in ihrem Leben oder in dieser Nacht eine falsche Entscheidung getroffen. Ich lese da eine ganz große Empathie auch von des Drehbuchautors und von Martin Scorsese für die ganzen Figuren daraus. Es wäre so leicht gewesen, das Ganze so maßlos zu überzeichnen und Horst als diesen Lack- und Leder-Fetischtypen darzustellen. Und ich meine, was hätte man aus den schwulen Männern im Club Berlin machen können oder aus hier der bildenden Künstlerin aus Werner Fields da am Ende und irgendwie sich lustig machen über die New York City Kunstbohem und über die Kiffer Cheech and Chong. Aber ich finde, die kommen alle gut weg. Die sind auch mal für einen Lacher gut, aber niemals auf ihre Kosten. In dem Sinne, dass ich denke so, haha, der Film bezieht seinen Humor daraus, dass eben Scorsese die Nase rümpft insgeheim oder offensichtlich über die. Sondern ich glaube, im Grunde mag er die alle. Auch Cheech and Chong oder Pepe und Neil, die am Ende hier die Gipskunst kommentieren dürfen mit hässliche Kunst ist die wertvollste Kunst, was ich auch sehr schön fand.
Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Und ja, es sind ja keine bösen Menschen. Ich meine, selbst wenn sie am Ende unsere Hauptfigur halt jagen und am liebsten lynchen wollen, ist ja auch nur deswegen, weil halt mit
dem Ice Cream Truck, ja.
Ja, der eine tolle Melodie spielt. Ja, halt, aber auch nur deswegen, weil halt in der Gegend jetzt seit mehreren Wochen Einbrüche stattfinden. Und wenn da halt irgend so ein Typ nichts Besseres zu tun hat, als ständig irgendwie so auffällig durch den Hausflur zu schleichen.
Ja.
Eigene Schuld.
Nee, und selbst die kommen ja gut weg, ne? Ich meine, selbst die beiden Typen, die da überraschen und sagen, sind sie der Einbrecher? Und Griffin dann redet sich heraus und sagt, nee, Tom schickt mir hier seinen Schlüssel und so weiter und so fort. Die sind super vertrauenswürdig sofort oder bringen ihm Vertrauen entgegen, Paul Vertrauen entgegen und sagen, ach so, ja, dann ist ja alles gut, aber hier halt deine Augen offen. Ich denke mir, hä? Also, das würde wahrscheinlich 85 in New York City oder in so einer abgeranzten Ecke nie passieren, wahrscheinlich, dass Leute so nett werden. Aber Scorsese mag die offenbar alle, beziehungsweise der Drehbuchautor. Ja.
Und doch hier, er müsste ihm nur stehen bleiben, ganz kurz sagen, sorry, war noch mal oben, was für eine Nacht, alles schrecklich, wow. Aber auch nicht. Er denkt ja irgendwie, obwohl er den Kontext der mittlerweile kennt, ich schleiche mal entlang.
Ja.
Selbst schuld. Was für ein Penner. Mir fällt jetzt erst auf, was für ein Unsympath das eigentlich im Großen und Ganzen ist. Der ist der Schurke des Films, so.
Wahrscheinlich. Haben wir dem Diskurs über After Hours noch was hinzugefügt.
Genau.
Wollen wir sonst noch was sagen?
Ach, eigentlich haben wir, glaube ich, alles gesagt. Nee, großartiger Film. Ich habe damals auf Letterboxd noch geschrieben, ist vielleicht ein etwas verwegenes Double Feature, aber allein für die New York Stimmung würde ich den zu einem Double Feature mit Fulcis New York Ripper noch empfehlen, ganz einfach, um so die letzten Ausflüchte des Rands New Yorks nochmal in ihrer vollen Pracht zu sehen, weil andererseits vielleicht würde ich die New York Ripper auch nicht ganz empfehlen, wenn ich ehrlich sein sagen darf. Er ist vielleicht ein bisschen problematisch an einigen Stellen.
Für Scorsese ebnet das auf jeden Fall den Weg in profitablere und anerkanntere Gefilde wieder. Er hat sich ja rehabilitiert in Hollywood und auch dann wieder Kohle gemacht. Ein Jahr später kam The Color of Money raus und dann 4 Jahre später Goodfellas, dazwischen noch The Last Temptation of Christ, der auch Geld gemacht hat, aber dann eben auch für einen riesigen Skandal gut war. Und ich glaube, seitdem ist ja sowieso Scorsese mehr oder weniger heilig. Ja.
Genau.
Ich habe es jetzt auch sehr genossen, über den Film zu reden und ihn sofort zu sehen. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich mag solche Großstadtfilme. Man hat das Gefühl, ich glaube, das Besondere an After Hours ist auch, du kannst diese ganzen Figuren dir ansehen und denken, die haben im Grunde ihren eigenen Film verdient. Deswegen war ich immer so neugierig darauf und da hat mich damals die alte Warner-DVD enttäuscht, aber ich glaube, auf der Criterion Deluxe-Ausgabe ist es auch nicht besser, dass ich mir immer denke, ich weiß nicht, ob es so ist, von diesem Film gäbe es irgendwie noch eine mythologische 3-Stunden-Version, in der die alle noch viel, viel mehr zu tun haben. Weil so cool es ist, hier Catherine O'Hara und Terry Garr und Linda Fiorentino und John Hurt und was weiß ich wen zu sehen, ich denke mir, die könnten doch alle noch viel mehr zu dem Film hier beitragen. Die haben doch alle noch 5 oder 10 Minuten mehr verdient. Aber gibt's, glaube ich,
ja,
nicht.
Ja gut, die Deleted Scenes sind auf der Criterion, glaube ich, gerade nur 10 Minuten. Es gibt einen etwas längeren mit Catherine O'Hara.
Ja.
Und da weiß man auch, warum sie rausgeschnitten worden ist, weil da eskaliert sie etwas zu früh. Das hätte halt die Szene danach komplett halt irgendwie merkwürdig oder auch ein bisschen zerstört. Von daher mehr Catherine O'Hara, immer gerne, aber verständlich, dass sie rausgeschnitten worden ist. Und plus halt eine ganz, es gibt noch eine letzte Szene halt hier mit John Hurt, wo er noch irgendwie den Abschiedsbrief von Marcy halt irgendwie mitschleppt. Die hätte man noch drin lassen können, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, dass die Sachen rausgeschnitten sind, wenn du siehst, ist meistens so Füllermaterial.
Die war, glaube ich, auch schon auf der alten Warner-DVD drauf, die ich im Regal habe. Na gut, vielleicht upgrade ich mal die Tage bis dahin. André, kann man dich sonst so irgendwo hören? Womit kann man sich durch die Feiertage vertreiben, wenn man dich hören möchte?
Tatsächlich größtenteils im Glotzcast, den ich mit Frank mache, der momentan ein bisschen unmotiviert, nicht etwas sporadisch daherkommt. Weil so ein bisschen ist die Luft gerade raus, aber das ist
nein
doch, aber halt ja. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch nicht die treibende Kraft hinter diesem Podcast. Das, es kann sein, dass Frank immer wieder so seine glorreichen 15 Minuten jetzt hier so bekommt, dann top motiviert und dann sitze ich wieder, dann denke irgendwie ehrlich jetzt. Ja, das, aber da kann man mich hören.
Alternativ könnte ich auch einfach durch den Bahnhofskino-Feed graben, wo mal André und mich bestimmt schon an die, ich möchte nicht lügen, 25 bis 30 Mal hören kann, zu meistens sehr, sehr guten Filmen.
Ich hätte nicht so viel geschätzt. Ich glaube, ich würde fast sagen, so 15, 16 Mal würde realistisch sein.
Tatsächlich,
oder?
Ich zähle mal nach und schreibe es in die Shownotes.
Okay,
dann gucken wir mal.
Cool.
So, das nächste Mal, wenn wir uns beide hören, dann wahrscheinlich wiederum zu Godzilla. Wir führen unsere Godzilla-Reihe fort im neuen Jahr. Bis dann unterstützt uns auch gerne bei patreon.com/Bahnhofskino oder einfach mit einer netten Bewertung oder ein paar lobenden Worten, denn wir sind werbefrei, kommerzfrei und unabhängig und anders. Ich möchte nicht sagen, wir kämpfen uns überleben, aber macht uns doch einfach ein kleines Feiertagsgeschenk. So.
Ja, es ist Weihnachten. Geht mal in euch, verdammt nochmal.
Danke dir, danke euch.
Seid nicht so wie Paul. Denk nicht nur an euch.
Genau.
Bis dann.
Macht's gut. Adios. Bye-bye.
Tschö.
In der Zeit nach Mitternacht kann allerhand passieren. Und hier passiert es.
Das ist doch unglaublich, oder nicht? If that's all there is, my friend, then